Dann auch nochmal einen ganz besonderen, guten, frohen Ostermorgen von mir. Und Titel der Predigt, passend zum Ostersonntag, ist: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und was passt besser, als wenn wir uns am Ende einer Auferstehungspredigt dann im Abendmahl darauf besinnen werden, dass Jesus dir persönlich die Auferstehung anbietet und mit dir die Auferstehung feiern möchte. Dann werden wir im Anschluss an die Predigt gemeinsam das Abendmahl feiern. Also wenn du auf das Abendmahl schon sehnsüchtig wartest, um die Vergebung und die Auferstehung zu feiern, auch heute werden wir das Abendmahl zu uns nehmen. Noch am Anfang, bevor ich in die Predigt einsteige, am 5. Mai gibt es eine Auferstehung von einer alten Tradition. Der Gemeinderat bietet wieder eine Gemeinderatssprechstunde an. Es gibt immer so Wellen, manchmal gibt es viele Fragen, dann kommt dann irgendwann keiner mehr 5 Monate lang zur Sprechstunde. Auferstehung der Gemeinderatssprechstunde am 5. Mai nach dem Gottesdienst. Steht aber auch im Gemeindeblatt und im Mitgliederbereich im Internet. 1. Korinther 15. 1. Korinther 15, Vers 51 bis 58. Titel der Predigt: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und das Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht: Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. 4 kurze Punkte. Der erste Punkt: Wir gehen immer wieder zum 1. Korinther 15 zurück. Wir alle werden verwandelt werden. 2. Korinther 5, Vers 1. Wir alle werden verwandelt werden. Paulus schreibt hier: Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Im Himmel. Ich persönlich sehne mich immer wieder nach Veränderung. Wenn ich konfrontiert bin mit meinen Fehlern, wenn ich konfrontiert bin mit meinen eigenen Grenzen, wenn ich konfrontiert bin mit Umständen, die mir nicht gefallen, dann sehne ich mich nach Veränderung. Die Menschen um mich herum sehnen sich nach Veränderung. Selbst Optimierungsprogramme haben Hochkonjunktur. Weil wir eigentlich nicht zufrieden sind mit dem Status quo, in dem wir leben. Mach dein Haus schöner, mach deinen Körper schöner, mach dein Auto schöner, mach deine Kinder schöner. Selbstoptimierungsprogramme haben Hochkonjunktur. Weil wir eigentlich alle spüren, das, was ich jetzt hier habe, im Hier und im Jetzt, das kann es noch nicht gewesen sein. Dann brauche ich noch was dazu, da fehlt noch etwas. Und dann spricht hier Paulus im 2. Korinther 5, Vers 1, dass wir alle eigentlich doch wissen, dass unser irdisches Haus abgebrochen wird, abgerissen wird. Und er redet hier nicht nur, dass das eigentlich kein Haus ist, sondern eher eine Hütte oder ein Zelt. Das griechische Wort Skenos bedeutet vorübergehende Behausung. Etwas Provisorisches. Etwas Vergängliches. Jakobus Kapitel 4. Vers 14. Und ihr wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Wenn ich so zurückschaue, wie schnell mein Leben an mir vorbeirast. Ich bin mittlerweile 15 Jahre verheiratet. Meine älteste Tochter wird dieses Jahr 12 Jahre alt. Die Zeit rast an mir vorbei. Christoph und Dascha, ich habe das Gefühl, der hat heute übrigens Geburtstag, ne? Also alle, die Christoph zum Geburtstag gratulieren oder eine Erinnerung daran möchten, könnt ihr euch noch daran erinnern, wie lange die schon weg sind? Die Zeit rast an mir vorbei. Und wir versuchen es festzuhalten. Ne? Und dieses Bedürfnis, wir machen Fotos, wir machen überall Selfies, ich möchte alle Momente meines Lebens festhalten. Warum? Die Sterberate in Berlin ist immer noch 100%. Und du möchtest eigentlich jeden Moment festhalten, weil du irgendwie das Gefühl hast, du läufst auf eine Wand zu. Und du bist konfrontiert mit deiner Vergänglichkeit. So Zelten ist ja eigentlich ganz schön und ganz cool. So als ich noch jung war, werde dieses Jahr 40, vor ein paar Jahren bin ich mit Helge immer noch gerne mal so ein Wochenende rausgegangen und dann haben wir so Zeltbahnen mitgenommen und nur unter einer Zeltbahn geschlafen. Also irgendwie ist das ja cool, das macht so ein bisschen Spaß, aber es ist total vergänglich und du freust dich dann nach spätestens 2 Tagen so endlich wieder duschen, vernünftiges Bett zum Schlafen, Badewanne und denkst so, ey, das ist schön und gut, aber es ist gut, dass es provisorisch ist. Mittlerweile bin ich so alt, dass wir eher im Bungalow gehen und schon ewig nicht mehr gezeltet sind. Warum eigentlich, Helge? Ja, Kinder. So. 2006, da war ich gerade 2 Jahre verheiratet, bin ich mit meiner Frau zum Yoga gegangen. Die hat gesagt, du musst mal mitkommen, das ist so ganz toll. Und ich dahin, Yogastunde und alles mitgemacht und dachte so, und wann fängt der Sport an? 2010 oder 2011 bin ich mit meiner Frau mal wieder zum Yoga gegangen und ich dachte so, oh Gott, tut das alles weh, was ist das denn für ein anstrengendes Zeugs hier? Meine Frau die ganze Zeit Yoga gemacht, die konnte da so wie ein junges Reh durch die Yogastunde springen. Ich merke an mir selber leider mittlerweile, wie vergänglich ich bin. So vor 9 Jahren hatten wir eine tolle Gemeindefreizeit. Da haben wir noch ein Volleyballturnier organisiert. Da war ich 32. Da hatte ich so das Gefühl, ich konnte Volleyball spielen. Christian Kirifidis erinnert sich heute noch an die Niederlage im Finale, weint er heute noch drüber. Ich hatte wirklich das Gefühl, also du kannst das Spiel spielen und springen. So, jetzt habe ich vor 4 Jahren wieder mal Beachvolleyball gespielt. Ich dachte so, die haben die Regeln verändert. Das Netz ist hoch. Ich komme nicht mehr an. Haben die einfach in den letzten 8 Jahren wahrscheinlich die Regeln verändert und das Netz mindestens 30, 40 Zentimeter höher gehängt. Oder aber einfach, mein Körper ist deutlich im Niedergang und ich kann nicht mehr so hoch springen. 1. Korinther 15, Vers 51. Ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Es wird einfach mal das Ende unseres Lebens auf jeden von uns zukommen. Und Jesus redet darüber. Und Jesus sagt mir, dass da was passieren wird. Paulus kündigte an, dass da was mit uns passieren wird. Und ich muss sagen, umso älter ich werde, umso ernsthafter setze ich mich damit auseinander. Als 19-jähriger Student war ich überhaupt nicht in der Lage, mich mit Glauben auseinanderzusetzen, weil ich dachte, ich werde ewig leben. Ein intensiver Autounfall mit 19 Jahren hat dieses Weltbild relativ schnell zerstört und mir tatsächlich geholfen zu beten und anzufangen, in der Bibel zu lesen. Und ich habe angefangen, das ernst zu nehmen. Aber gerade Ostern, wo wir eigentlich Tod und Auferstehung sehr, sehr nahe und ganz, ganz bewusst auch nochmal an uns persönlich heranführen werden und heranführen, ist der erste Punkt: Ich werde eines Tages verwandelt werden. Der zweite Punkt schließt sich gleich daran an, und das ist Vers 52. Und das passiert ohne Vorwarnung. Und das plötzlich, in einem Augenblick. Mein zweiter Punkt: In einem Augenblick. Verwandelt in einem Augenblick. Denn es wird zur Zeit der letzten Posaune, denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Und dieser Moment, so wie mein Autounfall, von einer Sekunde auf die andere, gerade noch mit meinem Bruder auf der Straße, 5 Sterne Deluxe, voll aufgedreht im Auto meiner Eltern, im nächsten Moment knallt ich gegen den Baum. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Einem Augenblick. Das hat mir wirklich vor Augen geführt, ich habe überhaupt keine Kontrolle über mein Leben. Matthäus 24. Vers 27. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Und er sagt nicht, dass das Kommen des Menschensohnes ist wie der Donner. Erst siehst du den Blitz und dann kannst du runterzählen und dann weißt du, jetzt kommt der Menschensohn. Nee, der Menschensohn kommt wie der Blitz. Völlig unerwartet. Du weißt nicht, wo er auftaucht. Du weißt nicht, geht er von links nach rechts, der nächste Blitz? Geht er von rechts nach links? Von Osten nach Westen? Von Westen nach Osten? Überraschend wird es kommen. Schnell wird es sein. Und intensiv. Der gesamte Horizont von einem Moment auf den anderen erleuchtet. Wir wissen, was für ein Schauspiel ein echtes Gewitter ist. Wahnsinn. Furchteinflößend, faszinierend und bewundernswert gleichzeitig. Das ist, wie Jesus wiederkommen wird. Furchteinflößend, faszinierend, umwerfend. Und dann wird es 2 Alternativen geben. Ein Kapitel weiter, Matthäus 25, Vers 46. Matthäus 25, Vers 46. Und die einen werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Und wenn ich mich ehrlich angucke, dann ist Christentum in meinem Leben häufig auch Teil von meiner eigenen Selbstoptimierung. So, wir alle haben das Gefühl, es sollte sich was verändern. Ich wünsche mir, dass was kommt, was nachhaltiger ist, was größer ist, was stabiler ist, was bleibt. Und wenn ich mir anschaue, wie die Bibel auf mein Leben gewirkt hat, wie Jesus mich verändert hat, dann sehe ich darin auch ganz deutlich, dass ich das wirklich positiv gesehen habe, weil mein Leben sich auch positiv verändert. Ich lebe auf einmal gesünder. Ich habe aufgehört zu rauchen, ich habe aufgehört zu trinken. Ich lebe auf einmal ehrlicher, bin treu in meiner Ehe. Ich lebe auf einmal respektvoller. Ich kann auf einmal vernünftige Gespräche mit meinen Eltern und meinen Schwiegereltern führen. Und dann merke ich so ganz leicht, sozusagen, das, was in der Bibel drinsteht, was wahr, wahrhaftig und richtig ist, dass das Teil von meiner Selbstoptimierung wird. Dass ich das mache, weil ich dadurch selber Vorteile habe. Aber du wirst für jeden dieser genannten Punkte Menschen in Berlin finden, die auch ohne Jesus gesünder sind als ich, die auch leben als ich, die auch ohne Jesus ehrlicher sind als ich und die auch ohne Jesus respektvoller sind als ich. So, das heißt, das, was in meinem Leben am Ende anpackt, und klar, die guten Taten, die Werke, das Leben im Licht ist total wichtig und wertvoll, aber de facto ist das eigentlich nur eine Konsequenz, und worüber Jesus mir eigentlich mit mir reden will, ist über die Ewigkeit. Und ich komme aus einem absolut atheistischen Hintergrund. Ich habe null religiöse Vorbildung gehabt, als ich angefangen habe, die Bibel zu lesen. So Himmel und Hölle, das Konzept, also das kannte ich, wenn dann, aus dem Geschichtsunterricht und warum, dass das der Grund war für die Reformation. Ja, dass sozusagen dieses Predigen über die Hölle der Katholiken Luther dazu geführt hat, über Gnade zu predigen, und dass man deswegen, also im Grunde genommen die große Kirchenspaltung entstanden ist. So, das heißt, eigentlich habe ich überhaupt keinen persönlichen Bezug. Das ist aber auch ganz, ganz gefährlich, weil ich verpasse dann einen ganz, ganz wesentlichen Punkt, über den Jesus mit mir reden möchte. Er sagt, natürlich ist es mir wichtig, dass du gesund lebst. Natürlich ist es mir wichtig, dass du ehrlich bist, dass du respektvoll bist. Aber vor allen Dingen geht es mir um die Ewigkeit. Vor allem anderen möchte ich mit dir in Ewigkeit sein. Und es gibt zwei Alternativen in dieser Ewigkeit. Und das ist ein schwieriges Thema. Und es gibt so diesen spannenden Hollywood-Film Anwalt des Teufels. Und da gibt es eine Szene, wo er sagt, die beste Lüge des Satans ist, dass er uns eingeredet hat, dass es ihn und die Hölle nicht gibt. Das passt einfach überhaupt nicht mehr rein ins 21. Jahrhundert. Und dann haben wir da das Problem, das Ganze ist ja auch nur so ein abstraktes Konzept. Es ist halt keine so richtig schöne Beschreibung in der Bibel, wo du so detailliert wirklich draus ableiten kannst, was ist das eigentlich, Himmel und Hölle? Es wird halt in Bildsprache geredet. Dann gibt es halt relativ viele Medien, Filme, Bücher, Bilder, die das Thema aufgenommen haben und dann kreativ damit umgegangen sind. Und ich weiß eigentlich gar nicht, was da auf mich erwartet. Aber ein Punkt, der bei mir hängen geblieben ist, so ein bisschen so aus Lukas 16. Lukas 16, Vers 19. Vers 19 bis 31 beschreibt eine Geschichte im Lukas-Evangelium von einem reichen Mann und einem armen Mann, Lazarus. Der eine, der reiche Mann, wie er so lebt, und der arme Mann, der Lazarus, wie der so lebt. Und dass dann am Ende beide sterben. Und dass der eine in der Ewigkeit bei Gott landet und der andere dann leider nicht. Und dann Vers 24 möchte ich mal lesen. Lukas 16, Vers 24 bis 31. Und der Reiche rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach, gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen, nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann. Und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus. Denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch noch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen von jemand, wenn jemand von den Toten auferstünde. Und da wird dann so ein Dialog beschrieben zwischen jemandem, der jetzt leider die Ewigkeit nicht mit Gott verbringt, der aber ein Bewusstsein darüber hat. Weißt du, was mich wirklich, wirklich quält? Wenn ich einen Fehler gemacht habe und dann nicht loskomme davon, hätte ich diesen Fehler bloß nicht gemacht. Und dann fange ich an, darüber nachzudenken, was hätte ich anders machen können? Was hätte ich anders machen müssen? Was für ein Wort hätte ich anders wählen sollen? Hast du einen Streit mit deiner Frau? Hätte ich dieses eine Wort, wenn dieses eine Wort nicht gefallen wäre, wäre vielleicht alles ganz anders gekommen. Und dann drehe ich mich Stunden, kann abends nicht einschlafen. Was hätte ich anders machen können? Warum habe ich diese Situation so versagt? Und du lebst diese in einer unglaublichen Qual, diesen Moment des Versagens immer, immer wieder durch. So ein definitives Konzept, was du hier sozusagen, was der Mann hier erlebt, wie ich mir Teil von der Ewigkeit ohne Gott vorstellen kann. Du hast halt einfach keine Hoffnung, diesen Fehler wirst du nie wieder gut machen können. Ist vorbei. Und du bist in dieser endlosen, quälenden, hätte ich doch nur Schleife drin. Ich weiß nicht genau, wie es ist. Ich weiß nur, ich muss mich ehrlich damit auseinandersetzen, dass innerhalb von einem Augenblick dann eine Entscheidung gefallen wird. Die Ewigkeit mit oder die Ewigkeit ohne Gott. Aber in dieser Ewigkeit mit Gott wird Tod und Sünde überwunden. Das ist mein dritter Punkt. Tod und Sünde sind überwunden. Offenbarung 21. Offenbarung 21, Vers 22 bis zum Kapitel 22, 5. Und das ist eine Vision, die Johannes gegeben wird, die er niedergeschrieben hat, über den Himmel. Offenbarung 21, Vers 22. Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht. Die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage. Denn da wird keine Nacht sein. Und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen und nichts Unreines wird hineinkommen. Keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers. Klar, wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens. Sie tragen 12-mal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und seine Knechte werden ihm dienen. Und sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirn sein und es wird keine Nacht mehr sein. Und sie bedürfen keiner Leuchte, nicht des Lichts der Sonne, denn Gott der Herr wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und auch im Himmel weiß ich nicht, wie es tatsächlich dann Tag für Tag aussehen wird. Ich hatte letzte Woche ein ganz spannendes Gespräch mit meiner mittleren Tochter Antonia, sie ist 9 Jahre alt. Wir fahren so durch Berlin, um ihre große Schwester abzuholen. Der Frühling hat begonnen, offensichtlich. Blüten und Blätter kommen aus den Bäumen heraus und sie sagt so: Papa, ich weiß gar nicht, die Erde, das Leben hier ist manchmal so schön, ich weiß gar nicht, wie es noch schöner sein kann im Himmel. Ich sage so, ja, ist eine gute Frage, ist ein guter Punkt, aber es wird halt im Himmel wirklich keine Traurigkeit mehr geben. Deine Tränen werden abgewischt über all das, was du dich jetzt ärgerst. Die machen sich ganz viel Gedanken schon über Umweltverschmutzung, machen sich ganz viel Gedanken über Krieg, über Gewalt. All das, Antonia, das wird es dann im Himmel tatsächlich nicht mehr geben. Und diese Momente des Glücks, die du hier auf der Erde erleben kannst, die sind ein Vorgefühl auf das, was du im Himmel wirklich erleben kannst. Jeden Tag. Es wird ein besseres Leben sein, wie hier geschrieben steht. Die Völker werden geheilt werden. Es ist kein Krieg mehr. Wir werden alle, egal woher wir kommen, von welchem Land, mit welchem Hintergrund, zusammen glücklich sein. Alle werden frei sein von Sünde. Keine Lüge mehr. Kein Misstrauen. Voller Pracht. Frieden und Freiheit. Ein besseres Leben. Und ich muss aufpassen, dass ich diesen Punkt nicht verpasse. Dass es in meiner Beziehung zu Jesus zuallererst um die Ewigkeit geht. Und dass das dieses Zelt, an dem ich so gerne optimiere, ja, ich gehe ja jetzt in die nächste Gemeindefreizeit, also muss ich jetzt jeden Morgen Hockstrecksprünge machen, damit ich beim Volleyball nicht ganz so alt aussehe. So gerne ich an diesem vergänglichen Zelt auch noch arbeite, ich werde es nicht mitnehmen. Denn ich werde verwandelt werden. Und dann kann ich in der Präsenz von Jesus leben. Das musst du auf dich wirken lassen. Du musst mal darüber nachdenken, was wünschst du dir eigentlich? Was wird da passieren? Weißt du, du liest die Bibel und da kommen so Sachen hoch, wo du denkst, Mann, wie gerne wäre ich dabei gewesen. Mann, wie gerne hätte ich das selber erlebt. Hundertprozentig. Mal mit Daniel gemeinsam in eine Löwengrube steigen. Und einfach merken, keine Furcht, weil Gott mich beschützt. Mal mit Mose die Weltmeere bereisen und einfach mal teilen. Ha, Mensch, du Mose, da ein bisschen Wasser, da ein bisschen Wasser. Mal mit David anbeten, ein paar Psalme schreiben, so richtig dein Herz ausschütten und auf einer Beziehungsebene mit Gott dich verbinden wie niemals zuvor. Klar, wir haben Stefan und Alix, ist schon ganz gut, aber mal mit David anbeten. Das ist halt, was du so machst, du hast ja nichts anderes zu tun. Und dann in Wahrheit, in Freiheit, Frieden, Ruhe, Leidenschaft. Alles, was du dir wünschst an Intensität in deinem Leben, weil du mit Gott zusammen bist. So, und wenn wir über diese Leute reden, über den Mose reden, der die Meere geteilt hat, über den Daniel reden, der in einer Löwengrube und im Feuerofen überlebt hat, oder den David, der alle Höhen und Tiefen mit Gott durchlebt hat. Und dann kommt Gott und dann fragt der Mose, was wünschst du dir am meisten? Mose, du bist mein Knecht, du wirst mein Volk Israel führen, du bist die Grundlage für alles, was ich aufbauen werde. Schlussendlich inklusive Jesus, der Auferstehung und dem Aufbau meiner Gemeinde. Was wünschst du dir am meisten? Und er sagt, Mose, ich will dein Angesicht sehen, Herr. Ich will in deine Nähe, Gott. Und Gott sagt, super Plan, nicht ausführbar, so unheilig, wie du leider noch bist. Du bist zwar mein ganz großer Held, aber du kannst den Raum angucken, wo ich vorbeilaufe. So viel bist du zurzeit in der Lage zu ertragen. Und das ist, was du erleben wirst. Nicht nur den Raum, wo Gott vorbeigegangen wird, sondern das Angesicht des Herrn. In Ewigkeit. Und das verpasse ich in meinem Alltag. Da geht es ganz viel um Selbstoptimierung, Zeitpläne, Nachhilfe für die Kinder, Schule, Schulbrote, Sport, alles Mögliche muss organisiert werden. Aber ich will das nicht verpassen, dass das, was wir tun, hier um eine Ewigkeit geht. Und deswegen, seid fest in dem Herrn. Letzter Punkt. 1. Timotheus 6, Vers 12. Und da schreibt Paulus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ich muss täglich dafür kämpfen, die Perspektive nicht zu verlieren. Ich muss täglich dafür kämpfen, das zu ergreifen, was wirklich wichtig ist. Mir werden heute so viele Angebote gemacht, womit ich mich auseinandersetzen kann. Also du kriegst ja so viele Push-Nachrichten von Medien, von Amazon, selbst von Freunden und Geschwistern in den sozialen Medien. Es gibt so viele Möglichkeiten, womit du dich beschäftigen kannst. Und Paulus sagt zu Timotheus, ergreife das ewige Leben. Wenn du zugreifen musst, womit du dich auseinandersetzen sollst, ergreife das ewige Leben, denn dazu bist du berufen. Das ist kein Zufall, dass dir das ewige Leben angeboten wird. Das ist ein Plan. Das ist eine Berufung. Erster Korinther 15, Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen, die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit. Und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, sagt er, darum, liebe Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Und hier spricht er einen ganz schwierigen Punkt an für mich als Christ. Er sagt mir, ich muss mit einer Gewissheit leben dürfen, dass meine Arbeit nicht vergeblich ist. Eine Fest im Herrn zu bleiben, das Leben zu ergreifen, bedeutet wirklich daran zu glauben, das, was ich jeden Tag tue, ergibt einen Sinn. Es macht einen Unterschied. Es verändert etwas. Weißt du, und er leitet das hierher aus dieser großen Vision der Ewigkeit mit Christus, aus dieser großen Bedeutung der Verwandlung, dass wir all das, was wir tun, für den Himmel tun. Warum? Weil du dich mit Selbstoptimierung nicht dafür motivieren kannst, jeden Tag ehrlich zu sein. Weil du dich nicht einfach nur, weil du ein besserer Mensch sein willst, dafür motivieren kannst, jeden Tag gesünder zu leben, respektvoller zu sein. Was echt anstrengend ist in dieser Welt. Was echt herausfordernd ist. Weil der Verfall meines Zeltes echt anstrengend ist. Und mir geht es ja noch gut. Kann mich ja gar nicht beklagen. Ich muss ja nur zur Vorsorgeuntersuchung, wenn ich irgendwo mal zum Arzt gehe. Es gibt ja so viele andere um mich herum, denen es noch viel, viel herausfordernder ist. Und da kannst du dich nicht motivieren ohne die Ewigkeit. Du wirst halt das Licht schaffen, das, was du tust, immer wieder mit Sinn zu füllen. Und darum leitet Paulus das her. Aber darum sagt er auch, das ist aber total notwendig, weil dadurch bleibst du fest im Herrn. So, wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, dann möchte ich am Anfang erstmal einen Moment nehmen, bevor ich bete, wo du diese Ewigkeit an dich heranlässt. Wo du den Schmerz an dich heranlässt, dass du das spürst, diese Vergänglichkeit. Dass dein Leben nur ein Rauch ist, der sich auflösen wird. Dass es aber eine Verwandlung auf dich wartet, dass diese Sehnsucht, dass diese Verwandlung wirklich auf dich zukommt. Denn deine Seele ist ewig, nur dein Körper ist vergänglich. Die Verwandlung ist die Sache eines Augenblicks. Das wird passieren. Und das, was du ergriffen hast im Leben davor, wird entscheiden, in welche Ewigkeit du eingehst. Jesus möchte mit dir die Ewigkeit erleben. Und Jesus möchte dir zeigen, dass er die Welt überwunden hat. Darum ist er auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden, weil er die Welt, das Irdische, das Vergängliche hinter sich gelassen hat, um dir zu beweisen, dass deine Sehnsucht eines Tages vollkommene Erfüllung bekommt. Daran erinnern wir uns im Abendmahl an das Opfer, das notwendig war, und an die Vision, an die Zukunft, die er mit mir verbringen möchte. Lass uns als erstes mal Zeit nehmen, über deine Ewigkeit nachzudenken, über die Träume und über die Wünsche, die du hast und über die Momente, die du erleben wirst im Angesicht Gottes, was Mose sich immer gewünscht hat. Lass uns beten. Jesus, wir feiern heute deinen Sieg. Überall auf der Welt wird heute gefeiert, dass du den Tod überwunden hast. Verstehe ich das? Nicht immer. Begreife ich das? Sicherlich nicht so, wie du es vorgelebt hast. Aber ich habe die Gewissheit, dass ich in dir den Sieg habe. Und ich weiß, dass ich damit jetzt in meinem Leben Freiheit, Frieden, Wahrheit gefunden habe. Und ich danke dir, dass du mich inspirierst, dafür dann auch zu kämpfen. Und mit einer Gewissheit zu leben, bis an den Tag, an dem das wie in einem einzigen Wimpernschlag aufgelöst wird, dass ich bis zu diesem Tag wirklich das Leben ergreife, das Ewige, und immer wieder glaube, dass es einen Wert hat, mich für dich einzusetzen, zu überwinden, umzukehren, offen zu sein. Jesus, wir danken dir für dein Opfer. Jesus, wir danken dir für das Brot, das wir jetzt nehmen können als Bild für deinen Körper, der zerbrochen wurde. Wir danken dir für den Wein, den wir jetzt nehmen können, als Bild für das Blut, das du für uns vergossen hast. Und wir wissen, dass dein heiliges Opfer trotz aller meiner Sünde mich heute rein macht. Dass ich eines Tages auch auferstehen werde zum ewigen Leben hin. Bitte segne uns, segne Brot und Wein, segne unsere Gemeinschaft und hilf uns, uns auf dich zu konzentrieren, dich zu sehen, dich zu verherrlichen, für dich zu kämpfen und dich nicht aus den Augen zu verlieren. In Jesu Namen. Amen.